Guten Abend und herzlich willkommen zum Penta-Radio, der monatlichen Chaos-Sendung des Radioclubs Dresdens, andersrum, der monatlichen Radioshow des Chaos Computer Clubs Dresden. Hier ist eine Teilmenge des C3D2s versammelt bei schummriger...
Eine echte Teilmenge.
bei schummriger Beleuchtung, die mich irgendwie blendet. Wir starten wie immer mit Musik. Ich habe auch schon überprüft, dass diesmal mein Headphone-Ausgang nicht gemutet ist. Es wird immer professioneller hier, man glaubt es kaum.
Here's to the finest crew in Starfleet.
Engage.
Uniform.
This is becoming a speech.
You're the captain, sir. You're entitled.
Not entitled to ramble on about something everyone knows.
Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
Make it so. Make it so. Make it so.
He just kept talking in one long, incredibly unbroken sentence, moving from topic to topic so that no one had the chance to interrupt. It was really quite hypnotic.
To call again. I'm just leaving. I'm not dressed properly.
My love is a fever, long in tail for that which longer nurses the disease.
You'll have to call again.
In faith, I do not love thee. With mine eyes, they be a thousand heresies. But 'tis my heart that loves what they despise. Whom in despite of you are pleased to know. Shall I compare thee to a summer's day?
Make it so.
So, da sind wir wieder. Ja, was ist den Monat so passiert? Es war, welcher Monat war? Oktober. Der Oktober, die Zeit wurde umgestellt. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie verwirrend es ist, wenn jemand am Zeitgefüge dreht. Also.
Das war total verwirrend im Chat vor allem.
Wiederhole deine Aussage in einem Mikro.
Mikros. Wir haben zu wenig Mikros. Ja, das war im Chat sehr verwirrend, weil dann die ganzen Ohren plötzlich alle anders liefen. Also irgendwie der Muck hat seine Zeit nicht umgestellt oder später.
Ah, okay.
Ja, habe ich auch nicht verstanden, warum.
Aber das ist merkwürdig. Ah, das müsste über NTP eigentlich.
Ja, eigentlich schon.
Meine Mutter hatte die Zeit in die falsche Richtung umgestellt, da ging die wieder 2 Stunden falsch.
Oh, das ist natürlich auch nicht gut.
Russland hat entschieden, dass sie das in Zukunft nicht mehr machen wollen.
Genau, die haben das abgeschafft. Und an sich braucht man das halt auch nicht. Aber ich finde es schon verrückt, dass man halt mal die Zeit umstellen kann und dass an sich nichts Größeres passiert. Ne? Also Zeitberechnungen so sind ja eigentlich echt immer verrückte Sachen.
Ja, aber eine Stunde Tageslicht ist doch schon mal ein Gewinn am Tag. Ne? Also,
ja, das so auf jeden Fall. Obwohl es jetzt halt abends schneller dunkel ist. So, und ich frage mich halt so, naja, jetzt, ob es jetzt um 7 Uhr morgens hell ist bis 8 Uhr morgens, so, das ist mir halt total egal. Wenn es halt eine Stunde eher dunkel ist, habe ich letztendlich noch eine Stunde weniger Tageslicht.
Ich war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt in Krakow an der Universität zum Travel Festival. Und es war dann sehr lustig zu sehen, wie einige Leute auf einmal hektisch hinausrannten, weil sie nämlich völlig vergessen hatten, dass die Zeit, die dort vorne angezeigt wird, nicht die aktuelle ist.
Ja, das ist super. Ja, abgesehen von der Zeitumstellung, was ist noch passiert im Oktober? Windows. Diese DOS-Oberfläche. Bringt eine neue Version raus. Und zwar jetzt kommt nach Windows 8 in konsekutiv aufsteigender Reihenfolge natürlich Windows 10. Ja, und davon ist das Preview erschienen und Windows 10, die Windows 10 Preview ist neugierig. Also richtig neugierig. Oh, wir kriegen Zuwachs. Hallo. Und zwar hat diese Preview-Version, wenn man sich dort die ganzen Agreements, die man halt einfach immer bloß mit I agree und next wegklickt, wenn man halt sich so eine DOS-Oberfläche installiert oder so Programme auf DOS-Oberflächen installiert, die liest sich ja keiner durch. Also keiner liest sich ja durch, so wie denn die Terms of Agreement dort halt tatsächlich sind. Und die schnorcheln so ziemlich alles mit, ne? Also die nehmen die Tasten, also welche Tasten du drückst, welche Programme du öffnest, welche Textdateien du öffnest, was das für Textdateien sind. Wenn du die Speech Recognition nutzt, so, dann nehmen die das halt auch mit auf und dem stimmst du dort halt zu. Also die wollen das natürlich nicht weitergeben, so, das glaube ich sogar Microsoft, dass die das tatsächlich nutzen wollen, um ihr Produkt zu verbessern. Aber wenn man die Daten sammelt, so, dann sind sie halt erstmal irgendwo gesammelt und wenn die jemand klaut, dann schützt das natürlich nicht davon, dass der damit dann halt irgendwas Schlechtes und Böses macht. Und wenn er dann eine Firmengeheimnisse hat oder so, dann ist das natürlich nicht besonders gut. Also Microsoft weist wohl darauf hin, dass man diese Preview Windows 10 Version wohl nicht irgendwie jetzt produktiv nutzen soll, sondern irgendwie auf Extrasystem, eben weil die halt da einfach sich mal alles schicken lassen, um halt so zu gucken, na, wie ist denn so die User Experience dabei. Aber finde ich halt interessant und gerade da der Großteil der Nutzer, die halt sowas ausprobieren, sich halt eben diese Terms dort nicht durchlesen und halt einfach auf Agree klicken und das halt dann mehr oder minder so hinnehmen müssen. Kann einer von euch erklären, warum das Windows 10 ist und nicht Windows 9? Also weil nach Windows 8 und...
Naja, es gibt dann halt so Gerüchte, dass verschiedene Programme auf die Windows-Version testen, um bestimmte Funktionen auf bestimmten Windows-Versionen auszutesten. Und da gab es ja halt mal Windows 95 und Windows 98 und das fängt ja auch mit der 9 an. Wenn jetzt so ein Programm testet, ob da eine 9 drin steht, dann kann das eventuell zu komischen Effekten führen.
Also in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, welche Version dann tatsächlich ausgegeben wird, weil bei Windows 7 war es ja 6.1 oder ähnliches. Jedenfalls kam da keine 7 drin vor in der Versionsnummer.
Na, es gab es wohl irgendwie ein String teilweise. Also einfach eine Zeichenkette.
Ich glaube, die testen da schon auf eine Zeichenkette. Und es geht halt weniger darum, was Windows dir als Version intern, kriegen die das, glaube ich, schon auf die Reihe. Sondern was so externe Programme, wenn die dann irgendwie so OS-Version dort testen. Und dort wird halt irgendwie oft auf 9 getestet, irgendwie halt bloß so wegen 95 und 98. Und deshalb haben die das wohl übersprungen. Es ist ein Gerücht. Also ich meine, wir sind hier ja auch große Mutmaßen.
Oh, da. Wir erzählen ja nur Gerüchte hier und deswegen ist es aber immer ein gutes. Also.
Ja?
Ich finde das lustig und klingt so nach reellem Leben.
Ich könnte mir halt auch echt vorstellen, dass es so ist, weil ich meine, so Entwickler sind ja halt auch lustige Leute, die denken sich ja auch immer wieder neue Sachen ein, um sich mehr oder minder halt auch selber das Leben schwer zu machen. Aber dazu kommen wir später noch bei unserem Thema. Da gibt's nämlich auch viele schöne Sachen, mit denen man sich das Leben schwer machen kann. Weiter mit den News. Ihr müsst mir mal ein bisschen helfen, so. Ich bin wie immer gewohnt schlecht vorbereitet, was die News angeht.
Hatten wir den Oettinger schon?
Den Oettinger haben wir noch nie?
Nee. Aber was macht unser EU-Minister, EU-Kommissar für Digitales?
Genau, der Typ ist EU-Minister und anfangs haben wir alle mächtig gelacht, ne? Also es ist so, wie man es sich vorstellt.
Ja, weil jeder kennt ja das YouTube-Video mit seinem Englischsprech.
Na, das ist also der neue EU-Minister, EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, also schon digitale Wirtschaft ist schon so, ne? Dafür brauchen wir einen Minister. Nee, wir brauchen einen Minister für halte das Internet frei, ne? Ja. Macht Netzneutralität und sowas. Und gleiche Chancen für alle. Aber wir machen es halt für die digitale Wirtschaft und dann nehmen wir einfach so einen Typen, der über das Absteigen ist drüber rausgefahren ist und irgendwie noch ein paar Jahre bis zur Rente hat und er braucht halt auch irgendwie einen Job und ja, da kann er das mal mit dem Internet dann machen. Und der Typ, der hat dann also gute Kumpels, die ihm zum Abendessen einladen, so stelle ich mir das alles vor, ne? Verzerrten, verschwörungstheoretisch belasteten Welt. Und da gehen die dann schön Schnittchen essen und dann sagen die dem, du, was, also der böse, böse Google da, der nimmt uns das ganze Geld weg im Internet, da müssen wir jetzt was machen. Und das ist wahrscheinlich derselbe Typ, der uns schon dieses Wahnsinnsleistungsschutzrecht hieß es, also wo die Verlage gesagt haben, lieber Google, wenn du unsere Seite finden willst und willst es anzeigen,
dann musst du uns Geld dafür zahlen.
Musst aber bitte schön Geld geben.
Das war Käse.
Ja, und dann hat der Google gesagt, nö, dann finde ich euch halt nicht mehr. Und dann kamen sie wieder an und haben geweint.
Weil keiner auf ihre Seiten gegangen ist.
Weil plötzlich niemand mehr auf ihre Seiten will. Und kommen dann echt so zu Kreuze gekrochen und sagen, ja, na, lieber Google, wir verzichten doch auf das Geld. Hauptsache, du listest uns noch, ne? Weil es immer so funktioniert. Ja, und der Ötti hat jetzt irgendwie einen ähnlichen Plan für Gesamteuropa, weil das ja hier so gut funktioniert hat.
Was, er will jetzt Gesamteuropa aus Google entfernen?
Nee, ich glaube bloß die Leute, die ein bisschen traurig sind, dass sie die Zeit ein bisschen verpennt haben und und sind jetzt ein bisschen neidisch auf die Firmen, die es halt frühzeitig verstanden haben, wie man da das Internet zum, ne, also wer das jetzt auch immer will, aber wie man halt das Internet dazu benutzt, um große Buden mit großen Umsätzen aufzubauen und überhaupt den Wert von Daten zu erkennen. Und dass, wenn ich da irgendwo so ein Formular hinmache, wo ich reinschreiben kann, was mich denn interessiert, dass man das halt ja gut dafür benutzen kann, um den Leuten dann auch Werbung zu schalten und Datenprofile zu erstellen. Kennen wir alles. Und der Ötti will jetzt irgendwie, dass wir alle Geld bezahlen für diese ganzen digitalen Werte, die es so gibt.
Was mich an der Sache eigentlich richtig ärgert, dieses Leistungsschutzrecht hat ja schon mal, ohne dass es wirklich durchgesetzt wurde, das ein oder andere Block einfach mal vernichtet, weil die Leute gesagt haben, sie können das Risiko gar nicht eingehen, da in einen Rechtsstreit anzufangen. Und haben einfach ihren Service eingestellt, da irgendwelche News zu aggregieren oder etwas wieder mal thematisch gesetzt und ja, aufbereitet zu verlinken. Haben dann einfach ihren Service eingestellt. Und genau dasselbe soll jetzt auf EU-Ebene auch passieren.
Na, das ist doch aber auch so, irgendwie hat da nicht dieser Verlagsverbund, wo irgendwie Weltbild und so dazugehört.
VG-Wort.
Genau. Die auch so ja News haben und die wurden auch aggregiert auf halt so Portalen wie GMX und Web.de, wo halt Tante Liesel, die dann mal ihre E-Mails, weil sie jetzt ja auch einen Mail-Account hat, dann halt über die Web-Oberfläche von Web.de
eingerichtet.
Genau, und dann sieht sie dort halt diese ganzen bunten Bilder flackern und denkt sich so, ah, hier gibt's auch Nachrichten, das ist ja praktisch, man kann dieses Internet ja noch für mehr nutzen. Und die durften zum Beispiel auch nicht aggregiert werden und sind dann auf einmal, und diese ganzen Telekom hat das, glaube ich, auch und Web.de hat es auch und GMX, die haben dann ja auch ihre eigenen Suchmaschinen da irgendwie so mit da drin und die haben die dann auch einfach rausgehauen und dann standen sie halt auch da und wurden halt nicht mehr gefunden. Also es ist halt schade.
Ja, und gerade für solche Clan-Portale, also die, die halt nicht die Marktmacht wie Google haben und vor allen Dingen nicht das Heer an Anwälten, ne, die mit solchen VG-Wort-Typen da mal sich irgendwo vor einem Gericht balgen können, um die ist es halt schade. Und solche werden halt genau wieder platt gemacht und das ist eben, keine Ahnung, ob das im Interesse unserer Politik hier ist, halt ne, solche, wie es dann immer so schön heißt, Startups oder ne, wenn jemand da irgendwie eine tolle Idee gekommen ist, wie er so ein Portal machen kann und schafft es vielleicht, seine drei Brötchen davon zu finanzieren. Der Typ ist halt sofort weg und ja, die Googles, die gibt's auch weiterhin.
Naja, so muss sich die Politik halt bloß mit wenigen Lobbyisten.
Ging's nicht gerade um Oettinger?
Genau. Beschäftigen.
Nee, und den Oettinger, das möchte ich auch gerne noch zitieren. Also der hat gesagt, wenn Google intellektuelle Werte aus der EU bezieht und damit arbeitet, dann kann die EU diese Werte schützen und von Google eine Abgabe dafür verlangen.
Aha.
Ja, da bin ich echt mal, da sind so viele Fragezeichen, intellektuelle Werte.
Was sind denn jetzt intellektuelle Werte? Also
aus der EU. Ja. Ja, das ist halt Kleinstaaterei. Dachte man, das hätten wir überlebt, aber nee.
Also die intellektuellen Eliten sind offensichtlich nicht auf der politischen Europaebene zu finden.
Ja, naja. Zum Oettinger kann man auch empfehlen, der Sonneborn heißt der.
Ja.
Die Partei.
Er hat ihn sehr gut gefragt zu dem Vergessen im Internet.
Ja. Also er hatte auch so ein paar Leichen im Keller und der Sonneborn, das ist halt so ein Typ, der hat mal die Titanic gemacht.
Mhm.
Und hat halt eine Partei, die er die Partei genannt hat und ist damit ins EU-Parlament eingezogen und da musste halt der Kommissar, musste die knallharten Fragen der Abgeordneten standhalten und der Einzige, der wirklich zumindest unterhaltsam war, das war halt der Sonneborn. Das kann man ja nochmal nachgoogeln.
So. Ja, da gibt's ein wunderschönes YouTube-Video. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass er der Forderung, die Fragen auf Englisch zu beantworten, nicht nachgekommen ist.
Ja. Aber mal sehen, wie diese intellektuellen Werte von ihm geschützt werden.
Ja, also, nee, das ist, also, so eine News machen eigentlich auch immer bloß traurig. Das ist nicht gut.
Ja, aber weil es um, wir quetschen das Internet finanziell aus. Hatten wir schon Ungarn, was die vorhaben?
Nee, wir haben ja gerade erst angefangen.
Achso, naja, ich hatte schon im Auto gehört. die haben sich diese superknalle Idee einfallen lassen, dass das mit diesen ganzen Daten im Internet und so, das kann man ja besteuern. Ne? Also früher haben wir uns auch an der Brücke hingestellt und
Zoll verlangt.
Ja. Ja, also so diese ganzen Wegelagerer, das wird man ja auch machen. Und rat mal, was sie fürs Gigabyte an Steuer verlangen wollen. 50 Cent.
Boah,
Es ist wohl nach oben gedeckelt.
Sind denn auch die üblichen Urheberrechtsabgaben damit abgedeckt? Das wäre dann eigentlich nicht schlecht. So der übliche gestreamte Film ist unter einem Gigabyte für 50 Cent. Das fände ich fast vertretbar. Ja,
welcher Qualität guckst du deine Filme?
Nee, ich glaube, die kriegen dafür nichts.
Ja, das ist schon, also sowas, aber wer kommt denn bitte auf so eine Ideen? Deshalb muss man halt sagen, so das Problem ist halt so, wenn sich Politiker mit Technik beschäftigen, die sie nicht verstehen, so, dann kommt halt dabei Murks raus. Aber da steht der CCC ja schon ganz lange irgendwie als Berater irgendwie wohlwollend zwar zur Seite, aber ob dann so richtig drauf gehört wird, ist halt auch immer was anderes. Also, wer hat das? Linus Neumann hatte das doch auch gesagt bei der DE-Mail-Debatte, dass er mit einem Minister dort dann irgendwie nachher im Aufzug stand und er zu ihm meinte so, ich weiß ja, dass sie recht haben, aber so ist es halt. Und ne, da redet man halt gegen Wände. Das Internet versteuern. Nee. Ja,
haben wir schon Kinoreklame gemacht?
Kinoreklame? Wegen dem Film von
Citizen Core?
Ja. Nee, also haben wir noch nicht.
Ja, also, weil ich jetzt gelesen habe, der soll jetzt irgendwie anlaufen für, man kann ins Kino gehen.
Der soll jetzt, ich hatte auch das Datum, aber ich hab's vergessen.
Ja. Halt eine schöne Sache, ne, wenn ihr, das Mädchen oder den Jungen eurer Wahl zu einem Date einladet, geht mal in so einen Film, gibt's hinterher noch was zu diskutieren, angeregte Gespräche. Besser als irgendwelche andere Hollywood-Klatsch.
Ja, genau. Jetzt habe ich hier die. Ich darf mich jetzt gerade nicht im Internet vergessen. Was wir auch noch haben an News, wenn ich das... Snapchat, darauf wollte ich hinaus. Snapchat, auch sehr lustige oder traurige Geschichte. Die ganzen coolen Kids, also alles, was so zwischen 13 und 19 oder so ist, ist ja in der heutigen Zeit auch mit internetfähigen Devices ausgerüstet, wie sich das halt gehört für eine fortschrittliche Gesellschaft. Und die nutzen halt nun nicht mehr so wirklich gerne Facebook, weil da sind halt auch ihre Eltern und wenn's doof kommt, auch die Großeltern und die Lehrerin und so weiter und so fort. Und damit die sich halt Daten schicken können und so und gerade weil man ja in dem Alter halt auch irgendwie Sachen macht, die man vielleicht nicht irgendwie Ewigkeiten an der Backe haben will, so haben die halt, hat halt Snapchat dort eine relativ große Nutzerbasis so in dem Milieu, weil Snapchat ist halt... darüber kann man sich zum Beispiel, ist halt ein Instant-Messaging-Dienst so und der hat die, darüber kann man sich zum Beispiel Bilder schicken und der Gegenüber guckt sich dann halt das Bild an und danach ist es aber wieder gelöscht. Also es wird halt wirklich bloß übertragen und nachdem die Nachricht empfangen wurde, so wird die halt von den Servern auch wieder gelöscht. So, das ist das Prinzip hinter Snapchat.
Und das funktioniert nochmal wie, oder?
Weil wie die das direkt umgesetzt haben, weiß ich nicht.
Auf Vertrauen basiert das.
Also ja, es funktioniert nicht, wissen wir jetzt.
Wir wissen jetzt ganz genau, dass es halt gar nicht funktioniert, genau. Angeblich liegt das wohl halt an den Clients, weil halt Leute nicht den offiziellen Snapchat-Client genommen haben, und sondern andere Clients, die das dann halt wiederum speichern und irgendwo anders hin mirrorn, damit es halt nicht verlieren, damit man halt auch eine History hat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind diese ganzen lustigen Bildchen und Inhalte jetzt irgendwie im Internet gelandet. Und naja, wie das halt nun mal ist, wenn die sich dann halt dort irgendwie gegenseitig ihre Schamhaare fotografieren und zuschicken, so ist da halt jede Menge kinderpornografisches Material dabei. Und ja, liegt im Netz, ist halt Kacke. Und das Einzige, was wir hier schon wieder dazu sagen können, ist halt so, Leute, dagegen hilft halt nur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Weil auch wenn ihr das dann verliert, so, dann kann halt wenigstens kein anderer da auf irgendwas anfangen.
Ich glaube, das Problem in dem Fall war jetzt eigentlich, dass der Client auf der anderen Seite hat es ja gerade gesagt, das war ein anderer Client und der hat es halt gespeichert. Also da würde Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt gerade nichts bringen. Weil der kann es ja entschlüsseln, weil der ist ja der Empfänger.
Ja, das stimmt. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob es nur der Client war, aber...
Also da haben wir wieder das kleine Problem des Informationsparadigmas, dass wenn man einen ursprünglichen Brief mit Briefumschlag mal weitergegeben hat, dann ist der Brief halt gewandert. Wenn man jetzt eine E-Mail durch die Gegend schickt, dann hat am Ende jeder, der das Ding mal irgendwo gesehen hat, eine Kopie davon, im Zweifel immer noch.
Ja, Jahre später. Genau. Und da würde auf jeden, also es wäre auf jeden Fall schon mal besser.
Ja, das Problem, was
weil die Frage, ob Snapchat das halt nicht auch mit, also sie sagen halt so, es lag an den Clients, ne? Ob ich denen das glaube, ist halt immer noch eine andere Sache. So, ich könnte mir halt eher vorstellen, dass das halt während der Übertragung auf irgendwelchen Zwischenservern da mal liegen geblieben ist und halt mit abgeschnorchelt, weil mit Daten kann man halt eine ganze Menge machen. Und wenn man die halt aggregiert und analysiert, so kann sich damit halt heutzutage ganz gut Geld verdienen lassen.
Naja, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Problem sehen, dass die ja, dass es möglich wäre, dass es auf dem Server anfallen kann, sondern eigentlich eher das Versprechen von denen, dass es halt nicht so ist. Weil die können
ja, natürlich,
ja
auch, das ist das
offensichtlich können die es ja gar nicht kontrollieren. Ja. Also offensichtlich ist es gar nicht in ihrer Hand. Und wenn sie es dann trotzdem versprechen, dann ist das, naja.
Ja, natürlich, aber 13-, 14-jährige Kids hinterfragen sowas ja nicht. Also, aber es ist halt mal wieder ein Instant-Messaging-Dienst, so, wo man halt sagt, so, das ist halt alles irgendwie den Bach runtergegangen und im Internet gelandet und jetzt können böse Leute damit halt böse Dinge machen.
Ja, aber prinzipiell, ne, der Disclaimer bei der Verwendung von Computern ist, das Bit ist kopierbar und
ja.
Ne, also wenn jemand verspricht, wir löschen das,
dann muss man halt schon gut, glaube ich.
Erst mal mit großen Fragezeichen angucken und dann, ja. Ne, und ja, keine Ahnung. Also wenn man Daten rausgibt, dann sollte man sich nicht wundern, wenn die irgendwo anders nochmal auftauchen. Wer auch so einen super Knaller gelandet hat, ist Apple. Die haben ja also ganz viele tolle Anwendungen, die man irgendwo auf einem Rechner jetzt anfängt, irgendwas zu machen und dann kann man auf seinen ganzen tollen iDevices überall weitermachen. Und auch da, also wer da so mal drüber nachgedacht hat, wie denn das überhaupt funktionieren kann, dass ich irgendwo hier ein Textdokument aufmache und dann woanders weiter, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass man das dann auch irgendwo zwischenspeichern muss. Ja, und das ist jetzt auch in der irgendwie größeren News durch die Gegend gegeistert. Und zwar ist aber das Hauptproblem dabei, dass Apple natürlich einfach mal wieder vergessen hat, weil steht es auch irgendwo in den AGBs auf der
Seite. Da überhaupt Bescheid zu sagen?
Die haben halt vergessen, Bescheid zu sagen, dass ab sofort ihre, ne, also was man halt in einem bestimmten Framework dann entwickelt hat, was, glaube ich, so gut wie alle Programme sind, die synken dann halt automatisch die Daten im Hintergrund. Und wenn da Leute...
Das geht dann in die iCloud hoch, oder wird?
Ja, in irgendeinem so Cloud-Dings. Also irgendwo müssen sie es ja zwischenspeichern. Auf, ja, irgendeinem Store im Internet. Und von dort zieht sich dann halt das andere Programm auf der anderen Seite. Und das ist halt nicht so, wie man das erwarten würde, dass man da irgendwie, Achtung, jetzt hier, ne? Und ich habe jetzt eingewilligt und ab sofort geht halt dieses irgendwie so ein Quatschprogramm da, synkt halt die Daten.
Ja.
Ne? Wie man das sonst immer, da muss man irgendwie einstellen, jetzt ich will hier meinen Tatütata-Dienst dafür verwenden. Nee, das machen die ja, ist ja alles so simpel, ist gleich für die mit und das gleich mal für alle Programme. Und
wow.
Naja, da gibt's dann halt so Leute, die denen ist halt aufgefallen, oi, vielleicht sollte ich doch nicht meine Passwörter in die Textdatei reinschreiben. ja, nee, sollte man natürlich nicht.
Ah, ouch. Ja, das ist ungut. Also wenn man, aber mir kommt's halt so vor, als würde die Entwicklung halt sowieso dahin gehen, dass es halt die Nutzer nicht kümmert, so was denn da im Hintergrund abgeht. Und
ja, aber die verstehen's auch nicht. Also, ne, so wie der Snapchat-User.
Ja, genau.
Da erzählt dir jemand, ich lösche die Daten. Ne? Ja.
Aber es hat sein Gutes an dem Beispiel, können die Nutzer doch nur dazulernen. Und gerade da die jungen Nutzer betroffen sind, also quasi auch die Nutzer der Zukunft, kann ich da nur Positives abgewinnen. Gerade denkt sich ja auch unsere Politik wieder mal in Person von Herrn Schäuble, dass auch das Kopieren von Daten eine super Sache ist für die Regierungsinteressen. Sprich, das Bankgeheimnis wird dann über 50 Länder hinweg erstmal so für über ein Abkommen für beendet erklärt. Und die Daten dann direkt quasi an, weiß nicht, Europol oder ähnliches weitergeleitet und gesammelt, um da auch eine Cloud zu schaffen. Damit man dann auch immer schön nachverfolgen kann, wer seine Steuern nicht bezahlt hat und eventuell bei Bedarf auch mal andere Nutzungsszenarien dann zu entwickeln. Banken machen das ja heute schon sehr erfolgreich. Da werden dann Kontoauszüge, Inkludadresse und sonstigen Informationen per offener E-Mail verschickt. Also vielleicht werden ja doch die ein oder anderen Nutzer ein bisschen sensibilisiert.
Ja, also ich hätte auch mal gedacht, ne, dass so, wenn es bei bestimmten Sachen irgendwie zu weit geht, also ne, mit Medizindaten oder Bankdaten oder sonst was, dass es dann irgendwie mal einen Aufschrei gibt, aber nee, glaube ich nicht dran. Also ne, so ein Bankgeheimnis, das hat es ja schon eine ganze Weile nicht mehr gegeben. Also ne, wenn jeder Finanzbeamte ja praktisch nachgucken kann, was du so im Jahr verdient hast, und was du da ne, so irgendwie an anderen Einnahmen, das heißt, er weiß genau, wie viel auf der Kante hast, sie können Bankabfragen machen, das gibt's ja alles schon. Ne? Wenn du dir so diese ganzen Promi-Reports anguckst, letzten Endes, wie passiert denn das, dass der Hoeneß hier durch die, also oder war das Hoeneß da, also hier dieser Fußball-Dings da aus, die da unten Weißwürste essen. Ich meine, wie kann das, ne? Eigentlich, wie kann das passieren, dass so ein Typ da wie die Sau durchs Dorf getrieben wird? Wo der halt auch, ne, sobald er wahrscheinlich seine Selbstanzeige gemacht hatte, war das Ding draußen oder hier bei dieser, nicht, dass ich jetzt Fan wäre von der, diese Schwarzer, die hat sich immer so süß ausgedrückt. Naja, egal.
Ja, diese Talkshow tut sie da.
Also, ne, an der Stelle kannst du dir eigentlich schon ausmalen, dass es sowas wie ein Bankgeheimnis nicht gibt. Und spätestens seitdem hier wir uns vor Terroristen beschützen und ich glaube, eine der wenigen Sachen, die wirklich ganz schnell zu einem Erfolg führt, ist, ne, Follow the Money, das ist immer so ein Ding.
Mhm.
Und wenn man da wissen will, wo der böse Terrorist finanziert wird, von wem, ne, und wer da wirklich dahinter steht, dann machst du genau das. Und dass die Amis hier diese Swift-Daten und das ganze Zeug seit vielen, vielen Jahren von uns hier, also uns, meine ich jetzt die EU, geschenkt bekommen. Ja, also Bankgeheimnis und so ein Zeug, das
glaube ich. Und wegen Follow the Money, mir ist dann auch diese und letzte Woche aufgefallen, dass die Nachfrage nach Bitcoin hier in Dresden gestiegen ist. Sehr interessant. Zuletzt hatte auch die Bundesregierung sich beraten lassen, unter anderem von sogenannten Bitcoin-Evangelisten aus Berlin. Und haben dann mal diskutiert, inwiefern man da Steuergesetze durchsetzen könnte oder auch nicht. Und sind dann leider dabei angelangt, dass sie da noch nicht so richtig hinterher können.
Ja. Hat nicht Tim Pritloff so ein schönes Lied über Mt. Gox?
Ja. Kryptogeld und Banken vertragen sich nicht.
Vielleicht kann ich das dann noch raussuchen. Mal schauen. Ja, wo wir gerade bei Terroristen sind. Radikale Islamisten sollen ein eigenes Ausweisdokument bekommen. Und zwar hat unser Innenminister de Maizière jetzt vorgeschlagen, weil es ja ein Problem ist, so wenn halt jetzt irgendwie radikale Islamisten irgendwie jetzt aus Deutschland ausreisen und dann irgendwie in den Heiligen Krieg ziehen, dass man das ja vorher erkennen sollte, soll denn halt der Personalausweis irgendwie eingezogen werden und halt ersetzt werden durch ein Papierdokument, womit Beamten deutlich sichtbar ist, also wo darauf halt ein deutlicher Hinweis ist, dass die Deutschland nicht verlassen sollen. Und das heißt, sie kriegen einen Ausweis ohne Chip. Ich will auch einen Ausweis ohne Chip.
Ja, ne, die haben ja den Weg dahin aufgemalt.
Ja. Also dann aber auch nicht mehr in Urlaub fliegen.
Ich nutze Tor, reicht das nicht schon?
Eigentlich schon, ne? So per Definitionen, die man irgendwo weggefunden hat.
Prüfst du da immer die Schar irgendwas von Sachen, die du runtergeladen hast bei Tor?
Allerdings kommt mir das mit den Ausweisdokumenten abgeben irgendwie bekannt vor. Das habe ich schon mal aus Gewissen auch ehemals teildeutschen Staaten gehört, dass das mal gang und gäbe war. Dass man,
wenn
man
aber ich frage mich immer noch, was das bringen soll. Also ganz ehrlich, so wenn nee,
ich finde, wir sollten wieder so ein Symbol auf die Brust nehmen. Ja, naja.
Aufgehört. Demnächst noch Tattoos. Lassen wir das lieber.
Ja, der Barcode im Nacken, ne? Mhm. Und dann piep. Naja. Ja, haben wir noch weitere News oder wollen wir dann so langsam zum Thema umschwingen? Mhm. Fragte er in die Runde und er hoffte.
Nee, wir können ja Sicherheitslücken für 500 noch machen und. Ich glaube, da war der Shellshocker war ja kurz nach der letzten Sendung, oder?
Genau, das September. Ist unsere Überleitung. Aber.
Ah, ich wollte nicht versauen. Nee, dann machen wir ein ähnlich altes Stückchen Software, was zumindest sollten die Unix-Verwenden schon bestimmt schon mal so in der Tab-Completion aufgefallen ist. Das nennt sich Strings. Und das macht nichts weiter, als irgendwie Input zu nehmen und dann halt die Zeichen, die es da darstellen kann auf der Konsole, darzustellen. Und da hätte man ja gedacht, ne, bei solchen Sachen, das ist abgehangen, das ist alles irgendwie 20 Jahre alt. Das haben König und Richie noch zusammen als Fingerübung programmiert. Ja, und selbst da gab es eine Sicherheitslücke in Strings.
Was war das? Weißt du es? Also ja, das Programm so eine Strings komische, findet so ja...
Warte.
Von
libbfd, die da irgendwie rumpasst.
Binary File Descriptor lib, womit man die Sektion aus den gelinkten Bibliotheken sich rausbasteln kann. Also wenn man halt Shared Libraries verwendet, so wird das ganz häufig verwendet.
Also ja, klar, das ist eine Shared Library, aber
nee, diese libbfd nutzt halt diese Shared Objects und holt sich daraus dann sozusagen die Symbole aus dem Textsegment und das Codesegment und liest halt die Header, das ist halt dieser Binary File Descriptor, damit die halt wissen, wie die mit den Shared Libraries umgehen müssen. Also dadurch funktioniert erst dieses Shared Library Konzept.
Ah, okay.
Also ich glaube, NM oder so nutzt auch libbfd unten drunter. Und Strings, aber das Programm Strings sucht das nicht einfach nur Textstrings aus dem. Ja, aber natürlich, da muss es auch ins Textsegment gucken. Ja. Und damit konnte man dann Code exploiten. Oder wie?
Ja, dem hast du halt irgendwas zum Fressen gegeben, dem Ding, und dann, ja.
Irks.
Passiert da irgendwas?
Also ich kann mich daran erinnern, dass wir mal irgendwie so ein Programm gekriegt haben, irgendwie in so einer Informationssicherheitsübung in der Uni, wo der Professor gibt halt irgendwie so ein Binary und meint halt so, ja, das ist halt ein kleines C-Programm und das möchte halt jetzt irgendwie hier ein Passwort und bruteforcen sie das Passwort mal und die Aufgabe war an sich so, schreiben sie ein Bruteforce-Programm, um das Passwort zu erraten. So, das war halt ganz simpel, aber es sollte halt so zur Einführung so die Studenten heranführen. Und ich hatte halt kurz vorher, bin ich halt irgendwie auf dieses Tool Strings gestoßen und dachte mir so, hey, bevor ich mich hier jetzt hinsetze und mir da irgendwas schreibe, jage ich das doch einfach mal auf dieses Binary drauf und siehe da, das Passwort stand halt natürlich im Klartext da drin. So, und dann konnte ich das halt einfach rauskopieren und meinte halt so, während er die Aufgabe fertig zu Ende erklärt hat, meinte ich so, ja, ich bin fertig. eigentlich ein schönes Tool. Habe ich gar nicht mitbekommen. Schade.
Und dann hat er dich verknackt wegen Cheating, oder?
Nee, er meint dann halt so, ja, daran hätte er jetzt nicht gedacht, er hätte jetzt keinen Bock gehabt, das da irgendwie noch rauszufrickeln oder so. Ja, meinte dann halt so, naja, haben sie halt einen freien Nachmittag. Ja. Er war ein umgänglicher Mensch, der Professor. Oder ist es noch? Gut. Shellshock?
Ja.
Der große, also ne, Bugs in Software, die wirklich einen Namen haben, treffen auch auf viel mehr Ohren. So kommt es mir vor, ne? Heartbleed, so, meine Mutti hat von Heartbleed gehört. So, und auch Shellshock kam irgendwie in den großen Mainstream-Medien, so mehr oder minder, also in der Tagesschau jetzt nicht, aber ich glaube BBC oder so hat davon berichtet. Und ich glaube, wenn man dem einfach bloß einen Namen gibt, wenn irgendwas kaputt geht, so, dann kriegt man dadurch echt.
Ja, wobei dieses Heartbeat-Announcement, ich meine, das ist wirklich ein Lehrstück, wie man sowas richtig macht, ne? Die hat ein cooles Logo, die hat einen coolen Namen und das ist, ne, catchy, damit kann halt so ein Spiegel-Dings da irgendwie Journalist was anfangen und ne, da kann er das Logo auf seine Seite pappen und dann macht er da irgendwie so einen lustigen Text daneben. Das ist, ne, das bringt was. Ich glaube, die Pudel-Leute, die hatten kein schönes Logo. Das war, glaube ich, eine der Hauptkritik. Ja, und dieses Shellshocker-Logo, das sollte sich hier der nette, sympathische Ölbuddelverein aus Holland mal übernehmen. Sieht viel schöner aus an den Tankstellen.
Ja, das stimmt. Also.
Naja, so ist die Frage, was das überhaupt ist. Also, und zwar geht es um die Unix Shell Bash. Also eine Shell ist das, ist dieser blinkende Cursor, in dem man dieser blinkende Cursor auf dem schwarzen Hintergrund, wo man so Sachen eintippen kann. Und das Problem war, dass Text, der von Nutzern oder aus anderen Programmen an das Programm Bash übergeben wurde, in sogenannten Umgebungsvariablen, das sind so Variablen, die an so einen Prozess übergeben werden, dass dort Funktionen exportiert wurden und dann da wurde sozusagen der Text, den man diesem Programm übergeben wurde, als Programm interpretiert. Und dadurch waren auf einmal viele Systeme offen, weil zum Beispiel Webserver, wenn man so dynamische Webseiten programmiert, teilweise so die Bash benutzen als so Frapper. Und dadurch konnten dann indem man halt bestimmte Anfragen da gestellt hat, dann die Systeme ausgenutzt werden.
Ja, also letztendlich konnte man halt Funktionen Variablen zuweisen und diese Umgebungsvariablen werden halt, wie wir das auch später, glaube ich, noch erklären werden wollten, werden halt vererbt über mehrere Shell-Instanzen hinweg. Und in dem Fall handelt es sich dort um die Shell-Bash. Und die werden halt ausgeführt. Und das ist halt das Problem. Und somit hat man dann halt, kann man halt irgendwie, wenn man so ein, ne, dieses klassische Beispiel, was dort angeführt wurde, waren, glaube ich, so CGI, so dieses Common Gateway Interface, worauf ganz viele alte Webanwendungen basieren. Wenn man dort halt irgendwie sagt, ey, hier, das sind halt meistens irgendwelche verfrickelten Skripte, die halt irgendwie dann so mehr oder minder pseudodynamisch dir halt dann so Webseiten da zusammenbauen sollen. Und wenn man dort halt die Möglichkeit hat, irgendwie Umgebungsvariablen zu setzen, so, dann kann man halt sozusagen dieser Umgebungsvariable dann halt einfach eine Shell-Funktion mitgeben und dort halt beliebigen Code reinschreiben, was die halt auch immer machen soll. Und diese Umgebungsvariable wird dann halt wiederum weitergegeben, sobald halt die Shell irgendwie eine Subshell aufmacht, so, weil wenn die Subshell erbt halt von der aufrufenden Shell sozusagen das Environment und damit halt auch alle, und das Environment besteht halt jetzt erstmal für uns aus diesen Umgebungsvariablen und normalerweise enthalten diese Variablen halt irgendwie zum Beispiel Strings, ein Pfad, wo ist dein Home-Verzeichnis, in welchem Verzeichnis bist du aktuell, welcher Nutzername bist du oder so. Und ja, und wenn da halt jetzt aber eine Shell-Funktion drin ist so und die dann ausgeführt wird, dann ist das natürlich ziemlich evil, weil ja, es wird halt irgendwie dann remote.code ausgeführt und ich kann da ja halt reinschreiben, was ich möchte so. Und wenn ich die halt von außen setzen kann, so, dann kann ich dir halt irgendwie eine Umgebungsvariable schreiben, die halt eine Funktion anlegt, die mir dann irgendwo erstmal einen Socket aufmacht und dann kann ich mich da weiter drauf aufstoben. So. Und das macht den Fehler halt so fatal. Und das große Problem an Shellshock ist halt, dass das seit Version 2?
205b. Über 20 Jahre.
Über 20 Jahre dort drin hängt. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich heftig.
Da will man ja nicht wissen, wie diese ganze andere Qualitätssoftware so aussieht.
Ja, ne, also so manchmal denkt man sich halt echt so, ah, das muss ja gut sein, so, das gibt's ja schon so lange. Und
also normalerweise ist das ja wirklich so eine Regel, ne? Software ja. Braucht 10 Jahre, bei 20 würde ich sagen, ne, kann man schon. Oft ist es ja auch so, dass wenn so eine Software dann so praktisch wieder ein Zenit drüber raus ist, dass dann halt wieder ein Haufen Zeug an Features dazu gebastelt wird, wo man sich fragt, muss das denn jetzt sein, ne? Wie Keep-Alive-Protokolle in SSL oder so, wobei das ja TCP drunter schon hat. Keine Ahnung, ne? Bei der Bash, ich finde, die Leute, die wir jetzt nicht verloren haben, die immer noch zuhören wollen, wir sollten erstmal anfangen, was so eine Shell eigentlich ist.
Genau, dann kann man den Fehler vielleicht auch besser verstehen.
Genau.
Und das war die Intention hinter dem Thema. Also.
Also wir sind jetzt offiziell mit News zu Ende.
Ich habe mir immer noch keinen Ton irgendwie auf eine Taste gelegt, wo ich so diese Sektion.
Ja, vor allen Dingen zum Schneiden dann. Ich habe ja voller Freude heute festgestellt, dass wir nicht mehr so eine 8-Bit-Mucke spielen.
Oder was magst du das auch nicht? Seitdem ich hier irgendwie die Technik mache oder so, heißt es halt immer so, ja, okay, für den Podcast brauchen wir halt irgendwie CC-Musik und so Creative Commons hier freie Musik, so, damit wir halt kein GEMA-Fu da kriegen. Und ich dachte, ach, 8-Bit-People, so, sonst hörst du dir das halt kaum an, so, weil ich kann mir jetzt halt auch keine halbe Stunde die ganze Zeit 8-Bit-Musik da geben. Und also ein paar nette Lieder haben die ja dabei, das ist ja fürs Radio genau das Richtige. Und dann bin ich halt auch immer einfach bloß auf die Seite, hab das Aktuellste runtergeladen und random da von dem Song gespielt und hab mich dann in der Vorbereitung auf die Datenspuren hier Penta News Game Show gefreut, was da so für Musik dabei war. Und heute wurde ich kritisiert und hab was anderes angemacht, so, gefällt euch das wirklich allen nicht?
Kennst du dieses Ding, dass du hast irgendwie so ein Lied, das findest du total toll und bist jetzt der Meinung, das musst du anderen Leuten aufdrücken und musst es dann laut machen und die rennen alle weg? Und du kannst es nicht verstehen, dass dein Lieblingslied irgendwie so wenig Resonanz macht und Leuten stößt.
Ich fand das thematisch so schön passend.
Ja, ich auch. Und ich meine, wir haben ja hier schon Ewigkeiten so ein Zeug immer mal mitgespielt.
Ja, das letzte Jahr war das halt dann omnipräsent, das stimmt.
Und ich bin auch musikalisch, ne, durch den ZX-Spektrum, der konnte nur solche Geräusche von sich geben, da auch ziemlich geprägt und ne, finde das ganz toll, aber zu viel ist zu viel.
Ja, na, ich glaube, wir haben jetzt auch wieder Unterstützung demnächst, heute leider durch Krankheit verhindert, der mich vielleicht mit Musikreichtum. Ich muss sagen, ich selber habe das hier immer nicht so mitgekriegt, weil es war immer so Aufbauhektik und wie das halt immer so ist, Musik an, okay, und dann sucht man sich hier noch den Kram zusammen, so, deshalb.
Ja. Ja. Diese musikalischen Einlagen in, ich glaube, wenn man das live hört, dann ist es okay. Dann kannst du nämlich mal dir ein Bier holen oder eine Mate oder irgendwie.
Ja, bei Podcasts gibt man das immer.
Ja, ein Podcast gibt nichts Schlimmeres. Wobei gerade so Überleitungen und sowas, einige Podcasts wie This American Life und so, ne, da kannst du das hören, wie man das richtig macht. Also das ist halt bloß so ein ganz kurzer Einspieler. Ne? Da gibt es so einen Cut in dem Link und dann geht es irgendwie anders thematisch weiter.
Ja. Müsste man mal was basteln. Okay, wir schweifen schon wieder ab.
Ja. Das ist ja Penta-Radio. Wollen wir jetzt gleich mit dem Thema anfangen? Oder?
Ja, wir fangen jetzt gleich mit dem Thema an. Ich habe
spielen wir noch 30 Minuten Musik.
Ich habe dann auch 8 Minuten
Musik. Cool.
Ich suche jetzt gar, ich habe auch Tim Pritloff seinen Mount Gox Song nicht gefunden. Jetzt auf die Schnelle. Wir fangen jetzt mit dem Thema an. Also wir haben jetzt irgendwie hier schon angefangen, irgendwie Shellshock, und haben dann so in der Mitte irgendwie abgebrochen, weil wir gesagt haben, ja, warte, jetzt versteht's die Hälfte nicht. Und
wenn auch noch über Tim Pritloff reden.
Der benutzt sicherlich auch Shells.
Bestimmt, ja.
Ja. Was bringt
Nee, aber apropos reden. Mit? Nee, reden. Also, ne, was man, wofür so eine Shell da ist, man will ja mit seinem Computer reden. Und es war ja nicht immer so, dass die Dinger mit bunten Fenstern zum Klicken daherkamen, sondern also ich habe mit meinem ersten Computer geredet, das war so eine Art Drucker mit Tastatur, ne, wo man dann sowas getippt hat und dann hat er da irgendwie eine Zeile ausgedruckt, richtig auf Papier, weil es so Bildschirme und so irgendwie da noch nicht richtig gab. Aber man hat halt mit dem Ding kommuniziert. Ne? Später gab es dann so diese Bernstein oder diese grünen Bildschirme, die so cool nachgeleuchtet haben. Und da hat man halt auch irgendwie was eingetippt und dann hat der Computer das gemacht. Oder das kennt man, ne? So C64, CD Spectrum, die hatten halt so einen Basic-Interpreter. Also Basic ist eine furchtbare Programmiersprache.
Mhm.
Egal, aber
nicht nochmal schreiben. Das ist, was man braucht, auch ein Go-To. Mhm.
Genau. Und da konnte man aber seinem Computer jetzt sagen, irgendwie schreib mal meinen Namen hier hin und dann schreib den mal 1000 Mal und dann hat er das 1000 Mal gemacht und man hat halt mit dem Ding irgendwie interagiert. Und ja, da gibt's dann so ein paar Leute, die kommen dann nie wieder weg von dieser Art von Kommunikation mit so einer Maschine und dann gibt's viele Leute, die hören hier eh nicht zu. Das Konzept hat sich aber weiter gehalten. Ne? Dann gab's so, also Dinger hier wie MS-DOS, gab's da auch sowas. Da gab's dann auch so einen Prom mit so einem C irgendwie. Keine Ahnung. Und auf Unix-Systemen hat man das halt auch. Und da hat man dann eine sogenannte Shell. Und da kann man jetzt diesem Computer sagen, zeig mir doch mal zum Beispiel die ganzen Dateien und Verzeichnisse hier an. Oder schreib doch mal irgendwas. Oder kopiere einfach mal so eine Datei. Ne? Also hat man vorhin schon, das Bit kann man halt kopieren. Und das ist praktisch so eine Shell. Also hat man halt genau. So, da kann man was reintippen, Kommandos, und dann macht der Computer das. Und ich glaube, daher kommt auch der deutsche Begriff Kommandozeileninterpreter. Ich spicke hier in der Wikipedia.
Ja, genau. Und es gibt halt verschiedene Arten, also man unterscheidet halt so ein bisschen, was jetzt die Oberfläche vielleicht für die zwar nicht mehr zuhörenden, technischen, nicht ganz so versierten Nutzer oder zukünftigen Nutzer. Es gibt's halt einmal irgendwie als wirklich Command-Line-Interface, so dass man halt wirklich bloß dieses reine Text-Interface hat. Und dann kann man natürlich auch eine Shell nutzen, irgendwie in einem grafischen Nutzerumfeld, indem man halt seine Shell irgendwie in einer Art Terminal-Emulator halt laufen lässt. Das heißt,
kennst du sowas Ähnliches wie den hochbekannten Norton-Commander?
Norton Commander war ein File-Manager, glaube ich.
Ja, da konnte man unten auch Kommandos eingeben. Es gab auch ein paar Abkürzungen.
Nee, ich meine sowas, wie das GNOME-Terminal oder Konsole bei KDE oder so. Sondern das ist halt ja ein grafisches Tool an sich, dieses Konsole. Und das hat ja irgendwie eine GUI und da drin läuft ja aber deine Shell. So, du interagierst darüber ja, mit deiner Shell. Und das ist halt dieses GUI-Ding. So, wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, der Shell ist halt irgendwie dieser schwarze Hintergrund mit dem blinkenden Prompt. Und wir haben jetzt halt auch schon gesagt, man gibt da halt irgendwie Kommandos ein, so, irgendwie verarbeitet diese Kommandos, macht damit was und gibt dir halt wieder Output aus. Da sind wir dann irgendwie so bei dem EVA-Prinzip so, um dann ganz weit zurück
zu... Ich habe übrigens vor einer ganzen Weile auf einen weißen Hintergrund umgeschaltet.
Oh. Ja. Ja, ich switch zwischendurch auch mal ganz gerne. Aber ich glaube, mit schwarzem Hintergrund wissen die meisten was...
Kurz zur Aufklärung. Die EVA, von der gerade der Rede war, ist keine polnische Schönheit, sondern steht für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe.
Ich würde das so nicht ausschließen. genau. So, und das ist die Shell. Also wie gesagt, man kann halt auch sogar in diesen Terminal-Emulatoren oder so, was dann halt wieder die Grafik darum drumrum ist, sogar, siehe da, auch die Farbe wechseln. Also es muss nicht unbedingt schwarz sein. Da haben wir schon das nächste Key-Feature geklärt. Und
jetzt... Wenn wir gerade dabei sind, also... Erstmal gibt es ja ganz viele verschiedene Shells, da kommen wir dann noch dazu.
Richtig.
Weil, ne, das ist so wie meine Zeit lang Leute irgendwie in CMS dann so in Web programmiert haben, war wahrscheinlich früher, ich muss meine eigene Shell schreiben oder so. Irgendwie 10 oder 20 auf. Nee, egal. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wenn man halt so mit seinem Computer darüber redet, was ich total vergessen hatte, man kann da natürlich auch Programme starten dann da drin und dann kümmert sich genau die Shell um, dass so ein Programm ausgeführt wird, kann einem sagen, ob das Programm erfolgreich war oder nicht. Kann das Ding in den Hintergrund schicken, dass ich also weiter tippen kann, obwohl das andere Programm noch im Hintergrund läuft, sonst kann das alles anzeigen, bla bla. Und da will man sich natürlich heimisch fühlen. Das heißt, so wie, keine Ahnung, man auf irgendwelchen grafischen Applikationen dann irgendwelche Skins oder so haben will.
Genau.
Ne, möchte man natürlich seine Shell schmücken. Das erste ist, dass der Prompt, also das, wo dann der blinkende Cursor dahinter ist, den will man natürlich tunen bis zum Umfallen.
Natürlich. Stunden da rein versenkt hat. Das ist ja auch eine Variable. Das heißt, ja. Man kann da halt auch Funktionen reinpacken.
Ganz genau, ne? Also ich will ja jetzt nicht nur sehen, welchen Pfad ich bin und wie spät es gerade ist und irgendwie so, sondern ich will auch sehen in meinem Versionskontrollsystem, auf welchem Branche ich da gerade bin und ob ich da irgendwas committen muss oder nicht.
Und wie das Wetter in Hongkong ist. Und
wie mein Akkustand ist.
Genau. Also es gibt halt Leute, also ich habe auch schon Laptops gesehen, die halt tatsächlich, wenn du halt eine neue Shell aufmachst, irgendwie so 1, 2, 3 und dann war der Prompt da.
Ich habe Leute gesehen, die hatten bei jedem Enter-Drücken 1, 2, 3. Weil das Ding erst in, was weiß ich, einem Rudel an bunten Programmiersprachen da irgendwelches Zeug gemacht hat.
Ja, die werden dann, die Prompts werden dann nochmal in Python gerendert und irgendwo rausgeschickt.
Du lachst, ne? Dieses OmaZSH-Ding, das hat das eine Zeit lang gemacht.
Ja, davon habe ich jetzt auch gesprochen. Das auch mal ausprobiert.
Also schön machen kann man die, ne?
Wer
einen Standardprompt hat, der mag seinen Computer nicht.
Anpassen kann man da halt ganz viel. Also, wozu das ganze Zeug gut ist und warum man sich das anpassen will, so, also der große Vorteil ist halt, ne, man kann halt eine ganze Menge damit machen. Man kann sich halt irgendwie die Dateien in Verzeichnissen auflisten lassen, man kann sich Dateien ausgeben lassen, man kann Programme da raus starten und somit wird es halt zu einem relativ, also ziemlich schnell, zu einem relativ mächtigen, zu einer relativ mächtigen Schnittstelle halt mit seinem Betriebssystem zu reden oder generell mit seinem Computer zu reden. Und man nutzt es dann halt wirklich für die meisten
Fälle.
Hattest du noch was zur Geschichte, was du kurz sagen wolltest? Oder wollen wir jetzt...
Na, wir können ja wahrscheinlich ein bisschen auf die Funktionen eingehen, also was so eine Shell so alles leistet.
Ja. Genau, da haben wir halt ja schon gesagt, so, dass man halt der Kommandos zu futtern gibt, so, die dann halt auswertet. Fachjargon spricht man dort halt vom Parsen. Und dann weiß die Shell halt sozusagen, okay, hier habe ich jetzt was bekommen, so, das ist jetzt halt eindeutig ein Befehl, damit kann ich was anfangen, ich weiß, was das für ein Befehl ist. Das ist jetzt entweder irgendwie eine Aktion, die halt direkt in die Shell mit eingebaut ist, wie zum Beispiel das Wechseln in ein anderes Verzeichnis, oder es ist halt ein externes Programm, wo die Shell aber halt weiß, wie sie es auszuführen hat, wie zum Beispiel das Auflisten der Inhalte dieses Verzeichnisses, und dann kommt dort meinetwegen noch mehr, das sind dann meinetwegen irgendwelche Optionen, wo ich halt sage, okay, ich möchte halt die Dateinamen aufgelistet haben und dazu halt bitte noch die Größe, wie groß halt diese Datei ist, weil ich jetzt gerade halt eine Datei suche, die halt besonders groß ist und ich danach damit halt irgendwie was machen möchte. Und
wobei dann nicht alles, was du an deinem Prompt eingibst, dann wirklich von der Shell kommt.
Nicht alles, was ich an meinem Prompt eingebe, kommt von der Shell?
Es gibt bestimmte Kommandos, die sind in deiner Shell implementiert.
Genau, ja.
Und dann gibt es ganz viele Kommandos, die sind ein Stück extra Binary.
Genau. Genau. Es gibt halt, das war das, was ich vorhin meinte, so, dass es halt Sachen gibt, die Shell direkt in sich drin hat und ausführen kann. Ja. Und Programme, wo sie weiß, wie sie ausführen soll.
Also das erste nennt man die Build-ins, und das andere, das sind dann halt so externe Programme, die liegen in bestimmten Faden, und die Shell sucht in diesen Faden, und wenn sie die dort nicht findet, dann gibt es halt den Fehler aus, dass das Programm nie existiert.
Zum Beispiel ist diese Variable, wo diese Pfade drinstehen, wo sie danach sucht, ist auch ein Teil dieses Environments.
Das ist die sogenannte Pass-Variable. Also da stehen dann die ganzen Pfade drin, wo die Shell nach Befehlen sucht.
Genau, dann können Shells halt noch andere Sachen. Sie können halt ziemlich gut mit Dateien umgehen, ne? Also man kann halt sich Dateien da drin ausgeben lassen. Man kann halt Dateien umleiten. Also generell ein sehr mächtiges Prinzip in Shells sind halt ist halt die Ausgabeumleitung, also oder Redirects genannt. Das ist halt zum Beispiel, ich sag halt, okay, ich möchte jetzt den Inhalt von einer Datei, oder stehen halt meinetwegen irgendwie, das ist eine Textdatei, wo ich irgendwie die E-Mail-Adressen von meinen Freunden sammle, und ich möchte jetzt irgendwie alle Leute, die jetzt irgendwie eine Google-Mail-Adresse haben, in eine separate Datei schreiben, dann könnte ich sozusagen auf der Shell Befehle eingeben, die halt sagen, okay, bitte gib mir diese Datei aus. Und wenn ich dann einfach Enter drücke, so, naja, dann habe ich den ganzen Pfeffer auf dem Bildschirm stehen. Das bringt mir jetzt halt erstmal nicht viel. Ich könnte natürlich jetzt wieder eine Datei aufmachen und das dort abschreiben. Aber ich kann das halt auch die Ausgabe umleiten in ein anderes Programm, wo ich dann nach bestimmten Mustern filtern kann, zum Beispiel E-Mail-Adressen. Und dann sage ich halt so, naja, bitte alles, was dieses Muster enthält, in eine andere Datei schreiben. Und dann habe ich sozusagen genau diesen Part kopiert und in einer anderen Datei geschrieben. Das sind sehr mächtige Operationen.
Vielleicht können wir da ein bisschen anders erzählen. Eines dieser Grundprinzipien von Unix-Systemen ist, ne, dass man kleine Programme hat, die eine Sache machen,
genau,
die richtig, sowas wie Strings zum Beispiel. Und was man jetzt halt an der Stelle machen will, ist, man will diese irgendwie, man hat also irgendwelche Daten, die will man verarbeiten, und dann will man die so einem Programm geben. Und dann will man mit dem, was aus dem Programm rauskommt, noch irgendwas anderes machen. Und pipe das heißt es dann, also füttert das wieder so einem anderen Programm und dann noch einem und dann noch einem vielleicht. Und diese Programme kann man halt mit diesem Pipe-Zeichen, also dem senkrechten Strich, zusammen cutten. Und da kommen halt diese Eingabe- und Ausgabestreams her. Das heißt, ne, ich habe so einen Stream, wo die Daten halt reingehen in das Programm. Standard in heißt der. Dann einen, wo die Dinger wieder rauskommen. Standard out. Und wenn jetzt irgendwie ein Fehler dabei passiert, dann gibt's halt noch einen dritten, diesen Standard Error. Und das, was du jetzt gerade erklärt hast, das kann ja jetzt sein, das will ich jetzt halt nicht ausgeben in irgendwie ein anderes Programm, sondern ich will das in der Datei schreiben, also deine Google-Mail-Adressen zum Beispiel in die Datei dev0. Und dann kann ich das halt umleiten. Oder was auch immer so ein Lieblingsding ist, ich will jetzt diesen Standard-Error und Standard-Out zusammen irgendwo hin umleiten, dann habe ich da halt irgendwie so komische Zeichen mit diesem und so und
Ding größer als, genau, man kann halt, also prinzipiell kann man halt beliebig File-Deskriptoren aufmachen und die umleiten. Also man kann halt, einen File-Deskriptor kann man sich halt vorstellen, das ist die Tür zu einer Datei und dadurch kann ich halt Sachen aus einer Datei rauslesen, also und halt auch reinschreiben und ich habe halt standardmäßig 3 File-Deskriptoren. Einen für die Standardeingabe, einen für die Standardausgabe und einen für die Standardfehlerausgabe. Und ich könnte jetzt halt dort natürlich halt noch mehrere File-Deskriptoren aufmachen und die kann ich halt auch mit diesem und dem größer als Zeichen beliebig umleiten.
Ein anderes Grundprinzip bei Unix-artigen Systemen ist, dass im Prinzip alles eine Datei ist. Also egal welches Gerät da irgendwo in den Rechner verbunden ist, es wird letztendlich alles virtuell als Datei dargestellt und wird dadurch zugriffsbereit oder gibt seine Ausgaben.
Korrekt.
Ja, und jetzt hatten wir ja schon gesagt, dass es viele verschiedene Shells gibt, die... Ach nee, halt einen wichtigen Aspekt haben wir überhaupt noch nicht erwähnt. Und zwar brauchen wir das, um diesen Shell-Shocker noch zu erklären. Wie man sich so vorstellen kann, ne, haben halt die Leute dann so eine Shell gehabt und da konnten die jetzt mit ihrem Computer reden und dem sagen, hier, mach mal das Programm, mach mal das. Und dann will man aber viele kleine Sachen irgendwie automatisieren. Das heißt, man will eigentlich kleine Programme schreiben.
Genau.
Richtig hier, klein. So, und da haben dann die Leute, die halt so die Shells programmiert haben, sich überlegt, na, das ist alles so umständlich hier und dann müssen wir erst irgendwas kompilieren und so. Und deswegen haben halt diese Shells... will jetzt nicht sagen alle, weil ich sie bestimmt nicht alle kenne, aber die üblichen Shells, die haben halt so einen Interpreter drin, der Kommandos ganz, ganz schnell ausführen kann. So, und da gibt's dann so halt diese üblichen Konstrukte, also ne, man hat so Variablen, meistens sind die global, das heißt
überall sichtbar.
Die sind in deinem ganzen Programm von Anfang bis Ende sichtbar und damit kann man sie sich auch in seinen ganzen Funktionen her super überschreiben. Und dann gibt's wieder andere Shells, die versuchen genau dieses Problem wieder anzugehen und fangen damit irgendwie eine total coolen Syntax an, doch wieder lokale Variablen zu machen und so. Aber egal, das meine ich jetzt gar nicht. Ja, und dann gibt's halt so, ne, also Schleifen gibt's meistens und dann irgendwie so mit irgendwelche
Verzweigungsstrukturen, if else. Man kann ja Conditionals machen.
Ja. Also das ist so im Prinzip das, was man auch braucht. Und das ist halt.
Funktionen können die meisten auch. Sogar.
Ja. Und damit kommt man da eigentlich schon relativ weit, was so den Alltag eines Sys-Admins und, ne, wer ist nicht Sys-Admin, zumindest von seinem eigenen System, was man da halt so braucht. Und, ne, wenn so irgendwie so ein Unix-System hochfährt, dann kann man halt davon ausgehen, dass ein Haufen solche Shell-Skripte ausgeführt werden. Erstmal.
Ja, letztendlich ist das ja halt auch sinnvoll, weil man halt irgendwie, wenn man halt Sachen erledigen möchte, zum Beispiel kompilierenden Sprachen dagegen so halt oft ziemlich viel mehr Code schreiben muss und viel mehr Aufwand und es ist nicht so schnell anpassbar und so weiter und so fort. Und deshalb ist das halt alles in Shell-Skripte gepackt. So, das ist halt...
Richtig, nur, ne, wenn wir hier auch ein bisschen kritisieren dürfen, das Problem, was ich halt sehe, ist die meisten Shells halt wirklich eine komische Syntax haben, die, wo man sich halt ganz schnell selbst auf die Füße treten
Richtig,
kann.
Also das muss man halt wirklich sagen, so Shell-Skripte, solange die halt irgendwie, naja, so um die 200 Zeilen lang sind, ist das halt noch alles schön. Am besten noch kürzer.
Ein Bildschirm voll sollte
eigentlich. Ein Bildschirm voll sollte eigentlich reichen, ja. Aber wenn man dann irgendwie Shell-Skripte aufmacht und der Editor unten dann sagt, ja, du bist jetzt auf Zeile 1 von 5584 Zeilen, so, dann mache ich das in der Regel zu und renne schreiend weg, weil das will man sich dann halt auch nicht mehr antun. Weil es ist halt schwierig, also die Syntax ist halt schwierig nachzuvollziehen, weil viel halt mit solchen, sag ich mal, Kaskadierungen von einzelnen Programmen beziehungsweise von Build-ins und Programmen gemacht wird. Und da kommt man dann halt auch wieder ganz schnell zu was die Sache dann halt auch schnell wieder imperformant macht, wenn es halt zu groß wird. Dass halt viele Sachen, die man halt auf so einer Shell üblicherweise ausführt, halt eigenständige Programme sind. Also das heißt, sind eigenständige binäre Dateien, die halt irgendwo rumliegen. Und was die Shell dann letztendlich macht, ist halt, wenn es darauf stößt, so, dann macht halt auch dieser Shell-Interpreter nichts anderes, als halt irgendwie einen neuen Prozess zu starten und halt dieses Programm halt auszuführen. Und wenn man das dann halt irgendwie so 5000 Mal dort in so einer Schleife macht, dann rasselt der da halt immer wieder durch und ruft halt immer wieder die neuen Prozesse auf und das ist jedes Mal irgendwie muss da geforkt werden und dann hat man da Context-Switches und das dauert halt einfach lange. Und das ist halt Shell-Skripten halt nicht so schön, da kann man dann halt irgendwie sich dann doch oft Sachen dann in normalen Skriptsprachen oder so um einiges einfacher gestalten. Also für kurze Sachen, wenn man jetzt halt irgendwie sagt, ja, ich brauche jetzt mal kurz ein Skript, was ich jetzt, weil ich hier irgendwie ein Verzeichnis habe, wo halt irgendwie 5 Dateien drin liegen, die ich da halt immer mal nach bestimmten Zeichenketten durchsuchen muss und dann halt das eine Mal Aktion A, das andere Mal Aktion B ausführen muss, so, dafür ist das halt schon ziemlich schöne Sache.
Ja, und dann sollte man, wenn man halt wirklich anfängt mit Shell zu programmieren, und das sollte man, glaube ich, auf jeden Fall mal gemacht haben, weil das kommt man, glaube ich, auch gar nicht dran vorbei, dann sollte man mal so rumgoogeln und irgendwie so hier die 10 Fallstricke der Shell-Programmierung kurz durchgelesen haben. Und dann weiß man halt, dass man, ne, die haben so eine Notation immer für Variablen, irgendwie so mit Dollar und dann da so einen Namen von der Variablen. Je nachdem, ne, dann muss man das irgendwie noch mit Hochkommas schreiben oder so, weil es halt sein kann, dass da Leerzeichen drin vorkommen in dem Inhalt der Variablen und dann gehen da oft Sachen schief, die, wenn man das Programm oder dieses Shell-Skript das erste Mal ausprobiert hat, halt noch nicht schief gegangen sind. Ja, willst du jetzt einen Shell-Schocker erklären? Also wir haben jetzt die Shell, die hat also Umgebungsvariablen und man kann damit programmieren.
Und das Hauptproblem ist, glaube ich, dass es wirklich quasi von jedem, der quasi Administrator seines eigenen Systems ist, regelmäßig benutzt wird und dann auch die erste Anlaufstelle ist, irgendetwas zu programmieren, weil das kennt man ja eh schon. Das, was ich normalerweise einfach bloß der Reihe nach eintippe auf der Kommandozeile, schreibe ich in eine Datei und dann wird das halt automatisiert ausgeführt. Das ist dann also der erste Weg zur Programmierung für den ambitionierten Unix-like Nutzer. Und das verwenden die Leute dann leider nicht nur auf ihrem System direkt, sondern auch zum Beispiel indirekt über diverse Netzwerke. Im Zweifel das Internet.
Ja, ja. Ich wurde jetzt schon geruhigt, so, also man kann dieses Forken natürlich auch verhindern. Also wenn man dort halt immer Sachen...
Ist das ein Fork?
Oh Leute, wir haben nur noch eine Viertelstunde. Genau. Wenn man dort halt immer wieder diese Programme ausführt, so, habe ich jetzt ja gerade gesagt, so, das wird dann halt ganz schnell langsam. So, das ist natürlich wahr. Aber man kann halt, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, natürlich das auch verhindern, indem man halt eben viel auf diese Build-ins setzt und halt wirklich guckt, so, was kann die Shell denn zum Beispiel schon von alleine? Was sind zum Beispiel Keywords der Shell und was sind irgendwie externe Programme? Das ist zum Beispiel relativ hilfreich, wenn man das halt wissen möchte, so, oh, ich nutze jetzt dieses Konstrukt so und ist LS jetzt eigentlich ein Keyword oder eine externes Dings, dann kann man einfach mal Type-A eingeben und dann das Programm, was man haben will, dann verrät die einem, was das ist. Und teilweise gibt's das halt auch mehrfach. Also es gibt Sachen, die sind sowohl built-in als auch als externes Programm verfügbar.
Und wenn man, die verhalten sich dann vor allen Dingen immer unterschiedlich, ne?
Ja, das macht immer besonders viel Spaß. Aber das Debuggen von Shell-Skripten ist halt sowieso noch ein ganz anderes Thema.
Es hängt immer davon ab, halt, ne? Mit welchen. Also meistens ist es so, man hat irgendwie so ein Shell-Skript. Ja, da sollte man vielleicht auch nochmal drauf hinweisen. Man schreibt da so ein Shell-Skript und hat jetzt seine Lieblings-Shell, da ist man da zu Werke und da funktioniert das alles super. Und dann kopiert man das auf seinen Server, weil man will ja, dass das auf seinem Server eigentlich läuft.
Ja, ja, und dann da funktioniert das auf einmal nicht mehr so.
Da ist dann das Bin-SH plötzlich irgendwie was anderes. Also nicht eine Bash, sondern irgendwie halt eine andere Shell. Oder
und auf einmal hat man keine Arrays mehr.
Genau, oder es ist halt
ja, das fängt halt schon an mit irgendwie Programmen, die man da drin nutzt. Man nutzt zum Beispiel den Stream Editor Set und auf meinem System hier habe ich den GNU-Set und kann halt mit -i in-place-Files editieren und auf meinem Server ist das POSIX-Set und das hat diese Option nicht. Und auf einmal bricht das Skript und sagt, boah, ich weiß nicht, was du von mir willst.
Ja.
Also da gibt's sehr viele Beispiele. Eine hilfreiche Sache, was wir halt noch gar nicht erwähnt haben, so Manpages. Sind die direkt Shell-bezogen? Nee, die bringen nicht die Pokes.
Da schreibst du dann so, also ne, du benutzt natürlich irgendwie sowas wie Swings oder so, um deine Doku zu schreiben und sagst dann, jetzt mach ja mal eine Manpage. Vielleicht gibt's auch Leute, die schreiben sowas von Hand. Aber das ist ein Pfeil, was da irgendwo rumliegt und der Befehl Mann, der kennt da so verschiedene Kategorien, ne? Das werden, wie man sich das halt vorstellt, durch Nummern unterschieden. Und kann dir das dann irgendwie anzeigen. Ich würde ja noch ein bisschen rumbashen, vielleicht.
Okay.
Also mich nerven ja die Shells alle.
Alle?
Ja, ich glaube alle.
Okay. Warum nerven dich die Shells?
Also die Shell-Skripte oder die Shell als das, was man benutzt? Also interaktiv?
Zum einen fühlt sich das Ganze irgendwie irre alt an. Ziemlich kryptisch, also du musst eine ganze Menge lernen.
Lernkurve ist geil, aber dann ist man relativ effizient. Also ich weiß nicht so, ich finde es halt immer noch effizient. Das ist eigentlich, glaube ich, auch ein interessanter Punkt so. Also viele sagen, warum gibst du das alles dort als Text ein? So, es gibt doch inzwischen irgendwie grafische Dateimanager, mit denen man halt irgendwie eventuell vielleicht schneller Dateien kopieren muss so. Aber ich finde, genau an dem Punkt, wenn ich halt einmal irgendwie mein Zeug da kenne, okay, da gebe ich zu, das ist eine relativ harte Lernkurve so. Aber wenn ich einmal dort die Optionen kenne, so ist es halt so, dass sie sich meistens halt nicht mehr ändern, wogegen der File Explorer dann irgendwie den Button auf einmal ins andere Kontextmenü verschoben hat in der nächsten Version. Und dann sitzt man da einfach, was?
In der übernächsten Version ist die Tastenkombination eine völlig andere.
Ja.
Nee, aber zum Beispiel, ne? Programmieren in den Dingern. Also du hast vorhin gesagt, es gibt jetzt Shells, die können Arrays und dann ne, gibt es auch so Hash.
Ach so, jetzt Shell-Skripte schreiben. Okay, das ist ja was anderes als die...
Und das ist dann immer von Version zu Version wieder unterschiedlich und keine Ahnung.
Das zu portieren ist auch ein Krampf, ja.
Ich verstehe das ja, dass die halt auch alle irgendwie irgendwann mal bei einer ausgereiften Programmiersprache ankommen wollen, nur keine Ahnung.
So nicht.
Nee, es ist irgendwie... du guckst da drauf und dann, ne, machst du da zig Manuals auf und versuchst das irgendwie zu verstehen, weil, ne, also wer dann Arrays und Dictionaries und sowas in Shell-Skripten verwendet, der. Aber auf der anderen Seite,
ich habe
neulich. Machst du das ja, weil du eigentlich deine Datenstrukturen auch ein bisschen übersichtlich da drin halten willst. Bloß wenn du dann irgendwie mit add hier und dann das Zeichen noch da und jetzt ist es plötzlich das und dann irgendwie das, keine Ahnung, das finde ich ein bisschen anstrengend.
Ja.
Dann will ich eigentlich, dass so eine Shell im Jahr 2014 viele Sachen irgendwie selber kann und halt irgendwie übersichtlicher darstellt. Die soll irgendwie besser erraten können. Also erstmal, ich will dort wenig tippen müssen. Ne? Das sieht ja mal so aus, wie da sitzt jetzt, also so, ne? Im Hackerfilm ist dann so, dann sitzt also der Hacker mit seinem schwarzen Kapuzenpulli und am besten auch so eine Maske und Handschuhe vom Rechner. Und dann tippt er da die ganze Zeit wie so ein Wilder. Ne? In Wirklichkeit ist es ja so, dass man eigentlich irgendwie bloß ein paar Zeichen tippt und dann ist eigentlich schon klar, was man da tippen will, ne? Also
genau,
der Rechner weiß schon, das Verzeichnis kann nur noch so und so sein. Das heißt, ich will so eine Tab-Completion, heißt es dann, die will ich haben. Und seitdem ich, seit hier Ben, mal in so einem Kurzthemenabend die Fischshell vorgestellt hatte, genauso will ich das halt gern haben. Ich möchte gern, dass also ich so das, was ich schon getippt habe, ist halt in einer Farbe und das, was dann noch kommen könnte, weil ich das halt beim letzten Mal getippt habe, das möchte dann irgendwie so grau schon sehen. Ne? Aber das ist halt noch nicht übernommen. Und da gibt's, glaube ich, noch viele, viele Funktionen, die so als interaktive Shell, die man sich noch ausdenken kann. Also wo man das wirklich noch verbessern kann, auch wenn es solche Shells, was weiß ich, schon 50 Jahre oder keine Ahnung gibt.
Ja.
Also ich bin gerade bei der Fischshell jetzt auch angekommen. Die kann halt viele Sachen nicht, die meine Z-Shell vorher konnte. Zum Teil vermisse ich das, also VI Keybindings zum Beispiel, ne? Also, dass man genauso die Shell wie VI verwenden kann. Das gibt zwar das ist schon committed, aber noch nicht in der Releasen-Version von der Fischshell.
Aber ist das nicht, was das Readline macht?
Readline ist ja bloß in der Bash drin, also die anderen Shells verwenden irgendwas anderes.
Ja, okay.
Das ist auch so eine Funktion so einer Shell. Du willst halt da wo du was reintippst, ne? Und manchmal geht das halt aber auch über mehr als eine Zeile und dann will man das halt gekonnt editieren können und da willst du halt zum Anfang der Zeile, dann willst du wortweise springen, dann willst du einfach irgendwann mal ein Wort löschen und das woanders wieder einfügen können und sowas alles. Und das soll halt alles irgendwie ein bisschen nett funktionieren. Und die Fischshell, die ist halt noch nicht so besonders umfangreich und die haben halt auch mit vielen Sachen gebrochen, wo man so bei anderen Shells das Gefühl hat, die versuchen irgendwie kompatibel zu sein zu allem, was es die 50 Jahre vorher gegeben hat. Wenn das Telefon da hinten so blinkt, ruft da jemand an?
Jetzt nicht mehr.
Ja, egal. Also das sind halt Sachen, die ich von so einer interaktiven Shell halt erwarte. Dann geht das Ganze aber weiter, weil hatten wir auch noch nicht drüber geredet. Schreib mal so ein Autocompletion-File für irgendwie ein Programm. Ne? Also gibt's natürlich für Bash und Z-Shell meistens. Ich habe halt irgendwie ein Programm und da gibt es jetzt tausend eine Kommandozeilen-Optionen. Und auch das will ich natürlich mit Tab am besten autocompleted haben. Und da will ich jetzt nicht nur irgendwie den Namen der Optionen haben, sondern ich will halt noch so einen kurzen Hilfetext haben.
Ja.
Ja. Und sowas schreibt mal, ich habe das mal gemacht für Z-Shell. Da bist du irre bei der Syntax. Also ich bin zumindest. Zum Glück gab es dann so einen Generator, ne, der von GetOpt das schon mal so grob zumindest vorgemalt hat. Aber ja, bei solchen Sachen finde ich, die könnten viel, viel besser gehen.
Ja, also da bin ich ganz und gar deiner Meinung, gerade was halt so dieses interaktive Nutzungserlebnis angeht. So, ich meine, diese Shell-Skripte haben wir halt gesagt, man kann das halt schon machen. Man sollte halt sehen, dass es halt nicht allzu groß wird. Und wenn man halt irgendwie eine Skriptsprache irgendwie beherrscht, die, mit der man halt umgehen kann, dann macht man eigentlich auch größere Aufgaben dann von freiwillig halt nicht irgendwie in diesem Shell-Skript, sondern sagt sich dann, ach, weißt du, bevor ich hier jetzt irgendwie anfange, also weil bei mir persönlich ist halt immer so der Punkt, wenn ich halt merke, damit ich jetzt irgendwie effizient die und die Sachen machen kann, so brauche ich halt die und die Daten. Dort dran zu kommen, so ist mit Shell immer noch relativ komfortabel und das geht immer noch ganz gut. Aber wenn ich die dann weiterverarbeiten möchte und es halt nicht irgendwie bloß ist, ja, pipe das mal dorthin und grab da mal was raus und ersetz mir mal ein paar Strings oder so, sondern halt ein bisschen mehr ist und ich merke so, oh, ich brauche eine Datenstruktur dafür, um das halt während der Programmlaufzeit irgendwie zu halten, so, dann gehen dir dort halt ganz schnell, sind dir die Hände gebunden, weil die Datenstrukturen und Datenstrukturen verwalten in Skripten dort halt einfach grauenhaft sind. So, also die Bash, also die normale POSIX-Shell kann zum Beispiel keine Arrays, die kann keine assoziativen Arrays, was halt sowas wie Hashes sind, also Key-Value, ja. Sachen. Da kann man sich natürlich auch wieder selber was drumrum skripten, damit das so ähnlich funktioniert, wird dann aber total eklig. Die Bash kann sowas, die ZSH kann das auch.
Locker. Also ZSH ist meistens, ne?
Noch ein bisschen besser,
eine,
genau.
Eine Runde vor der Bash.
Noch, genau, die kann das wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber es ist halt nicht schön, mit solchen Datenstrukturen dann dort zu arbeiten, wo ich mir dann sage, naja, wenn ich mir dann irgendwie einen Python nehme oder von mir aus auch Ruby oder Perl oder was weiß ich nicht was, so, da geht das rubbel die Katz, da habe ich irgendwie meine Datenstrukturen, kann da drauf effizient irgendwie meine Operationen anwenden und dann sage ich mir so, ah, guck mal, das kann ich auch übermorgen noch lesen, so, und dann möchte man sowas verwenden. Und dieses interaktive Erlebnis, so dafür sind halt Shells schon echt schön. Aber da hätte man gerne irgendwie was, was man sich schön modular auf seine Vorlieben zusammenbauen kann. Und halt so zusammenbauen kann, dass man es halt auch danach noch lesen kann. Und nicht dabei Schreianfälle kriegt. Ja. Jetzt ja. Rennt uns die Zeit davon.
Nennen wir es mal Schlusswort.
Wir nennen das mal Schlusswort. Wir haben noch einen Themenabend, auf den wir hinweisen wollen. Und zwar übermorgen am, was ist denn übermorgen, der 30. Ja. Geht's um System D. Na. Das löst zum Beispiel Shell-Skripte ab.
Ja, und DNS-Server und irgendwann Linux-Kernel noch dazu. Super.
Und das diskutieren wir vielleicht dann später. Auf jeden Fall System-D-Themenabend im GCHQ. Infos gibt's auf, ihr seid schon weg, auf www.c3d2.de. Für die Leute, die schnell den Podcast hören, die hören das halt noch, wenn ich ihn bis dahin hochlade. So 2 Tage ist halt ein längst Zeitfenster. Na gut. Tschüss.